Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Noch steht nicht fest, wer beim Verkauf von DB Schenker den Zuschlag bekommen wird, doch das Feld der Bewerber hat sich schon gelichtet. Kein Wunder, denn bei dieser Übernahme geht es um eine zweistellige Milliardensumme. Aber, und das ist spannend, neben dem Interessentenquartett, das aus den strategischen Investoren DSV, Maersk und MSC sowie dem Finanzinvestor CVC besteht, sind noch ein paar weitere Player auf den Plan getreten. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die jüngsten Entwicklungen bei der Digitalspedition Sender, über LIT und die Pläne von Focke Fels sowie über die Schwierigkeiten, mit denen einige Cap-Unternehmen zu kämpfen haben. Und außerdem tut sich was in Hamburg. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, das Kalkül der DB ist ja anscheinend aufgegangen. Die hat ja ihre Logistiktochter DB Schenker als globalen Champion angepreist. Und tatsächlich stehen einige Interessenten Schlange, sogar von eher unerwarteter Seite. Aber weißt du, bevor wir uns darüber unterhalten, was da auf der großen Bühne passiert, möchte ich nochmal einen kleinen Abstecher in den Hamburger Hafen machen. Denn da gab es in dieser Woche gleich zwei neue Entwicklungen und eine davon hatte auch mit einer Übernahme zu tun.
Oh ja.
Ja, die Rede ist natürlich von dem nach wie vor umstrittenen Hala-Deal zwischen der Stadt Hamburg und MSC. Da gab es eine Anhörung in der Hamburger Bürgerschaft, bei der Experten zu Wort gekommen sind. Unter anderem hat sich da nämlich auch der Joachim Seeler geäußert. Der ist als ehemaliger SPD-Fachsprecher für den Hafen ein echter Kenner der Materie. Und der sagte, dass die Stadt mit dem Deal die Kontrolle über die Hala abgeben würde.
Richtig, das hat er gesagt. Die Stadt will ja nur 50,1% der Anteile behalten und damit hätte MSC als Miteigentümer ein Vetorecht, wie auch die Stadt. Und das bedeutet, dass MSC bei wichtigen Entscheidungen wie der Investitionsplanung oder eben Übernahmen intervenieren kann, wenn diese den eigenen Interessen entgegenstehen. Das kann passieren, muss aber natürlich nicht so kommen.
Ja, aber dennoch ist das für Seeler ein Umstand. Da hat er gesagt, das ist das No-Go für die Transaktion. Und andere, wie der ehemalige Staatsrat Günter Bonz, die haben ja ebenfalls Bedenken, vor allen Dingen, wenn es darum geht, welches Recht in welchem Fall denn gilt. Und da sind nämlich die Verträge, so hört man, nicht eindeutig. Aber ganz ehrlich unter uns, ob diese Anhörung zu irgendetwas führt, das muss man natürlich sehen. Und auch die Proteste der Hala-Belegschaft haben ja bisher noch nichts genutzt.
Überhaupt habe ich so den Eindruck, dass die Prozesse im Hamburger Hafen derzeit so ein bisschen holprig laufen. Vor allem im Eurogate Container Terminal und am Burchard Kai. Da hat sich die Engpasssituation bei der Lkw-Abfertigung massiv zugespitzt. Da stehen die Lkw bis zu 4 Stunden, bevor sie dann drankommen und abgefertigt werden. Und das bringt natürlich die Trucking-Dienstleister nicht nur auf die Palme. Die Zippel Group warnt in einem Rundschreiben sogar davor, dass die aktuellen Behinderungen existenzbedrohende Formen für die Dienstleister angenommen hätten.
Ja, und genau deshalb sollen die Kunden, deren Container über die beiden Terminals abgefertigt werden, das Risiko abfedern. Dann hat zum Beispiel die EKB Container Logistik angekündigt, dass die Grundfrachtraten um 6% angehoben werden. Und Zippel ist sogar so weit gegangen, ab der zweiten Stunde Wartezeit einen Zuschlag von 100 Euro pro Stunde zu erheben. Natürlich nicht, ohne auf die möglichen Verzögerungen hinzuweisen und sich die Risikoübernahme vorher schriftlich bestätigen zu lassen. Naja, also hoffen wir mal, dass sich die Lage bald entspannt und dass dann die Prozesse ein bisschen schneller wieder laufen. Naja, aber gut, dann lass uns mal an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen und dann kommen wir zu einem Thema, das extrem aufmerksam in der Branche verfolgt wird. Die Rede ist natürlich, wir haben es ja schon zu Anfangs gesagt, vom Verkauf von DB Schenker.
Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder. Und wie du gesagt hast, Sven, der Schenker-Verkauf stand in dieser Woche wieder mal im Mittelpunkt. Und ja, ganz klar, der Kreis derjenigen, die zum Zuge kommen könnten, ist weiter geschrumpft. Das hat natürlich auch mit dem derzeit gehandelten Verkaufspreis zu tun. Da liegen die Gebote so bei um die 15 Milliarden Euro. Ja, ist ja klar, das können nicht allzu viele Unternehmen stemmen, ne?
Naja, also zumindest nicht, wenn sie aus der Logistik selber kommen. Da sind ja nur noch Maersk, DSV und MSC als ernsthafte Bieter aus dem Kreis der strategischen Investoren mit im Rennen. Naja, und dann gibt es ja noch die Finanzinvestoren, bei denen sieht das ja ganz anders aus. Hier hatte ja das Private Equity Unternehmen CVC, also CVC, zusammen mit der Carlyle Group sich positioniert. Doch, wie es jetzt so heißt, hat sich Carlyle wieder zurückgezogen. Aber CVC verfügt auch so über ausreichend Kapital.
Aber über das Geld zu verfügen ist nur ein Aspekt, der wichtig ist. Denn schon von Anfang an hatte die Deutsche Bahn ja als wichtiges Auswahlkriterium definiert, dass, wer auch immer Schenker denn am Ende übernimmt, über Erfahrungen in der Logistik verfügen muss.
Ja, da frag ich mich ja, wie diese Erfahrungen aussehen sollen. Also wie gesagt, bei den Logistikern, Maersk, DSV, MSC, da liegt das ja auf der Hand, das ist deren tägliches Business. Aber die Finanzinvestoren, die können sich bestenfalls darauf berufen, dass sie Beteiligungen an Logistikunternehmen halten.
Boah, also CVC steht da gar nicht so schlecht da, denn die Luxemburger haben im letzten Jahr Scan Global Logistics gekauft und ist zusammen mit einem Partner Eigentümer des tschechischen Paketdienstes Paketa. Und CVC hält Beteiligungen an weiteren Logistikunternehmen.
Na, unter uns, also ob Scan Global derzeit eine so gute Referenz ist. Das Unternehmen hat nämlich gerade seine wirklich nicht berauschenden Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Und bei einem Umsatz von 490 Millionen Euro lag der Verlust bei 9 Millionen Euro. Und das addiert sich zu den 33 Millionen Verlust, die in der Gesamtbilanz für 2023 standen. Also so gut sieht's nicht aus.
Naja, das Umfeld ist natürlich auch gerade nicht günstig. Ich glaube, es wird nicht ausschlaggebend für den Schenker-Deal sein, wie eine Beteiligung von CVC jetzt performt. Da geht's wahrscheinlich dann doch eher um den Preis.
Ja, also ich glaube schon, du hast recht. Aber CVC steht natürlich auch in Konkurrenz mit drei weiteren Finanzinvestoren. Da wäre zum Beispiel die Abu Dhabi Investment Authority, kurz ADIA, ein Staatsfonds des Arabischen Emirats. Der ist seit Mitte 2022 am Hamburger Schienenlogistiker und Waggonvermieter VTG beteiligt. Und aus Abu Dhabi kommt noch ein weiterer interessant, nämlich die Abu Dhabi Developmental Holding Company, die ebenfalls einen Staatsfonds verwaltet und an Logistikunternehmen beteiligt ist. Zum Beispiel ist der Fonds Mehrheitsgesellschafter bei Abu Dhabi Ports und seit letztem Sommer Eigentümer von Noatum Logistics.
Das sind kapitalkräftige Player, genauso wie der Staatsfonds GIC aus Singapur. Der hat angeblich bereits mehrere hundert Milliarden US-Dollar in 40 Ländern investiert und sich auch an Logistikunternehmen beteiligt, wie zum Beispiel XPO Logistics und Railpool. Ich würde sagen, ja, da sind einige Schwergewichte mit am Start.
Ja, und wenn man sich das mal anschaut, dann würde ich ja meinen, dass Bahri Logistics, das ist ja eine Reederei aus Saudi-Arabien, ziemlich groß, aber die liegt im Rennen um Schenker wohl eher etwas auf den abgeschlagenen Plätzen. Kann sich aber natürlich jederzeit ändern, je nachdem wie und woher die notwendigen Finanzmittel fließen. Jetzt jedenfalls werden die Offerten bei der Bahn erstmal gegeneinander abgewogen. Das wird natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen und ja, da bleiben wir dran.
Ja, so ist es. Da können wir ja ganz beruhigt jetzt mal einen Abstecher nach Berlin machen.
Immer eine Reise wert.
Absolut, denn unser Kollege Lutz Launroth, der hat sich mit Daniel Nothacker, dem CEO der Digitalspedition Sender, getroffen und mit ihm über die Zukunft des Unternehmens und des Konzepts gesprochen. Das ist spannend, wie ich finde, dass Sender im Gegensatz zu den anderen Digitalspeditionen in der Krise ja so gut wie keine oder nur wenig Federn gelassen hat.
Ja, Eher im Gegenteil. Auf die Frage, ob er das Unternehmen eher auf Profitabilität oder auf weiteres Wachstum trimmen wolle, antwortete Nothacker, seine Tendenz gehe ganz klar in Richtung Wachstum. Und dafür hält er sich die Option offen, weiteres Kapital einzusammeln.
Das setzt natürlich voraus, dass er vor allem die großen Bestandsinvestoren davon überzeugen kann. Und zu denen gehören ja der Lkw-Hersteller Scania mit 13% Anteil und die Post Italiane mit 11,5%. Und damit hat Zehnder zwei starke strategische Investoren als Gegengewicht zu den Finanzinvestoren an seiner Seite. Und mit der italienischen Staatsbahn FS könnte ein dritter Ankerinvestor einsteigen. Da laufen anscheinend schon intensive Gespräche.
Ja, und warum auch nicht? Schließlich hat die FS-Transportsparte Mercatalia Logistics erst kürzlich das Joint Venture NewCo zusammen mit der Digitalspedition aus der Taufe gehoben und dabei Erfahrung mit dem Sender-Management gemacht. Das neue Unternehmen, also NewCo, soll übrigens europaweite kombinierte Verkehre Straße-Schiene aus einer Hand anbieten. Und diese Art der engen Zusammenarbeit pflegt Zehnder natürlich auch mit anderen Investoren, zum Beispiel der italienischen Post. Und deren Joint Venture heißt Zehnder Italia. Was, wie auch sonst.
Ja, gut. Die Frage ist jetzt ja aber, warum ist denn Zehnder besser am Markt, steht besser am Markt da als andere Digitalspeditionen? Also möglicherweise liegt's am Control Tower Konzept, den die Mannschaft um Nothacker entwickelt hat.
Ja, und was genau steckt dahinter?
Also dabei ist es so, im Prinzip übernimmt Zehnder das Transportaufkommen eines Kunden. Das kann jetzt für eine Geschäftseinheit sein, für ein bestimmtes Land oder auch für das gesamte Volumen. Das Besondere an dem Ansatz ist nun, dass nicht nur das Ladungsaufkommen in das Sendersystem übertragen wird, sondern auch die zuvor vom Kunden eingesetzten Fuhrunternehmen werden eingebunden. Ja, und je mehr Fahrzeuge über die Plattform laufen, desto effizienter läuft das System, so die Idee.
Ja, also soweit ich weiß, hat ja Zehnder das FTL-Geschäft der Poste Italiane übernommen. Und dabei dann auch gleich 28 Fuhrunternehmen zusammen über 1000 Lkw integriert. Die fahren wie üblich ihre Touren für die Post, werden aber auch für Anschlussaufträge anderer Senderkunden eingesetzt. Also für mich klingt das nach Win-Win.
Ganz genau. Und mit diesem Konzept hat die Digitalspedition den Einbruch des Spotmarkts offenbar deutlich besser abfedern können als andere, die ihr Geschäft eben sehr stark auf diesen fragilen Markt ausgerichtet hatten. In den vergangenen 2 Jahren hat sich Zehnder dann auch entsprechend umorientiert. Mittlerweile trägt die Vertragsladung 80% zum Umsatz bei. Noch vor 2 Jahren waren es 60%.
Ja, es zeigt sich also wieder mal ganz klar, das Unternehmen mit Geschick, Cleverness und der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt, natürlich gepaart mit ein bisschen Glück, erfolgreich werden. Das gilt aber nicht nur für die Vorreiter der Logistikdigitalisierung, sondern auch für die klassischen Transportunternehmen, so zum Beispiel wie für die LIT AG.
Ganz genau, das ist ja unser nächstes Thema. Und auch da hat wieder Lutz Lauenroth seine Finger im Spiel. Denn er hat jetzt also nicht nur mit Daniel Nothacker gesprochen, sondern er war auch in Brake bei LIT und hat sich lange mit Focke Fels, dem Gründer und Eigentümer des 70 Unternehmen umfassenden Logistikers, unterhalten.
Ja, und der Mann ist nun wirklich ein echter Vollblutunternehmer.
Absolut.
Und obwohl er mittlerweile 66 ist, denkt er gar nicht daran, sich zurückzuziehen. Er hat im letzten Jahr seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender um weitere 5 Jahre verlängert, also bis 70 ist er auf jeden Fall mit an Bord. Und seine Begründung ist auch irgendwo einleuchtend. Er sagte nämlich, dass derzeit das Unternehmen in einer expansiven Phase sei und er wolle für seine Mannschaft, das sind ja immerhin 4000 Menschen, die für LIT arbeiten, also für die Gruppe, für diese Mannschaft wollte er das Zeichen setzen, der Kapitän bleibt an Bord.
Ja, und der hat sein Geschick am Ruder gerade im vergangenen Jahr, wie ich jetzt finde, eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Kann man sagen.
Selbst in diesem für die Branche alles andere als einfachen Jahr konnte nämlich LIT den unkonsolidierten Umsatz gegen den Trend um 15% oder anders gesagt fast 100 Millionen Euro auf 835 Millionen steigern. Wobei, muss man jetzt sagen, unkonsolidiert heißt, dass die Umsätze aller Tochterunternehmen einfach nur addiert wurden. Leistungen, die untereinander erbracht wurden, sind da buchhalterisch natürlich noch nicht rausgerechnet.
Ja, aber wie man es nimmt, für Fels war 2023 ein sehr gutes Jahr mit guter Auslastung und guten Verträgen. Und natürlich denkt der Mann natürlich in die Zukunft und für 2025 hat er sich vorgenommen, die 1-Milliarde-Euro-Marke beim Umsatz zu knacken. Da fragt man sich natürlich, wie geht das?
Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber klar, die Basis für den Erfolg ist laut Fels eine strategische Entscheidung gewesen, die er in diesem Finanzkrisenjahr 2008 getroffen hat. Damals war LIT noch sehr auf die Bereiche Automotive und Jumbo ausgerichtet. 2/3 des Geschäfts macht das Unternehmen mit dem Automobilsektor. Und klar, wir wissen ja, wie der Markt damals eingebrochen ist. Also wurde entschieden, diese Abhängigkeit zu beenden und zu diversifizieren. Das Geschäft ging dann in die Breite und zusätzlich gilt der Grundsatz, dass kein Kunde mehr als 5% zum Gesamtumsatz beitragen soll.
Also breit aufgestellt ist das Unternehmen mit seinen 70 Töchtern auf jeden Fall. Und in den vergangenen Jahren, da hat LIT ja einige ziemlich bedeutende Zukäufe getätigt. Und mittlerweile gehören also Firmen wie Kieserling, Hölkemeyer, Westfalia, ein Teil der Würfelgruppe, Fehrenkötter oder die Gübau-Gruppe zu LIT. Und gerade die Kieserling-Übernahme in 2018 war ein ganz besonders wichtiger Schritt, denn damit eröffneten sich für LIT Chancen in der Kontraktlogistik sowie in der Luft- und Seefracht.
Ja, also es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Im Grunde genommen so aus der Mitte, aus dem Maschinenraum unserer Branche.
Ganz genau.
So, und Focke Fels hat Lutz Launroth auch noch eine ganze Menge mehr erzählt. Können wir jetzt hier gar nicht alles so wiedergeben. Aber es steht alles in der aktuellen Ausgabe der DVZ und auf unserer Homepage, ne, für Abonnenten kostenfrei. Und den Link zu dem Artikel ist in den Shownotes zu finden.
Ja, und ich kann es nur empfehlen, genauso wie du. Das ist ein wirklich lesenswertes Stück. Kommen wir aber mal zu einem anderen Thema. Denn ganz so rund wie bei LIT läuft es derzeit nicht bei den CAP-Dienstleistern. Zum Beispiel bei DPD Deutschland. Das Unternehmen hat ja in den vergangenen Jahren heftige Verluste geschrieben und allein 2021 lag das Minus laut dem Bundesanzeiger bei 22,6 Millionen Euro. Und wenn man Branchenkennern vertraut, dann sind die Jahre 2022 und 2023 noch erheblich schlechter gelaufen, ne? Da kursieren also deutlich höhere Zahlen. Allerdings gibt es dazu nichts Konkretes. Also muss man wohl sagen, dass das erstmal nur ein Gerücht ist.
Kein Gerücht ist es hingegen, dass Deutschlandchef Björn Scheel bereits nach einem Jahr das Unternehmen wieder verlassen muss. Angeblich soll das sein eigener Wunsch gewesen sein. Aber Scheel geht ja nicht alleine. Auch die Verträge der Finanzchefin Anke Förster und des Kommunikationsdirektors Klaus Frömming wurden aufgelöst. Ja, ich weiß nicht, offenbar hinkt da zuletzt der Haussegen schief. Die DPD-Mutter Geopost soll angeblich mächtig Druck auf das Management ausgeübt haben.
Ja, ich meine, als Scheel angetreten ist, da hat er das Ziel, die Kosten massiv zu senken, die Netze zu optimieren und den Paketdienst wieder auf den profitableren B2B-Markt auszurichten. Und das ging dann dem Geopost-Chef Yves Delmas wohl nicht schnell genug, obwohl Scheel bereits ja Ende 2023 die Streichung von fast jedem siebten Arbeitsplatz initiiert hatte. Das betraf ja damals schon 1400 Arbeitsplätze.
Ja, das Zurückdrehen des Fokus auf die B2B-Sendung ist offensichtlich nicht so schnell umsetzbar und den Einbruch im B2C-Sektor bekam DPD auch deutlich zu spüren. Naja. Wie auch immer, jetzt soll es Carsten Schwarz richten, der nach 17 Jahren bei DHL Anfang 2024 zur DPD-Muttergesellschaft Geopost kam, um sich um die Dachregion zu kümmern.
Ja, da kann man wirklich nur Bonne Chance wünschen.
Ja, genau so ist es. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und wir freuen uns auch über Fragen, Anregungen, Kommentare, die Sie gern schicken an redaktion@dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein. rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.